Willkommen auf Crime Time. Unser Erkennungsintro stammt von Gregoire Lurm und heißt Born Web. Music inspired by Robert Ludlum's book. Heute lese ich den zweiten Teil von Mord aus Liebe von Werner Alexander. Lange musterte Ripkis die junge Frau. Er sagte nichts, sondern schaute sie nur an und fixierte dabei ihre Augen. Sie wichen ständig ab, blickten zu Boden, versuchten aus dem Blickfeld des Kommissars zu gelangen.
»Gut, Frau Wurm, belassen wir es dabei. Sie können gehen und schicken Sie mir bitte Peter Steinert herein. Nur halten Sie sich bitte dennoch zur Verfügung.«
»Natürlich, Herr Kommissar.« Rena stand auf, als sie aus der Kammer ging, trat Inspektor Rogers in dieselbe, da er vor ihr postiert war. Ripkis bat ihn herein. Als er sie hinter sich schloss, sagte der Kommissar,
»Einerseits glaube ich ihr.«
Rogers nahm vor dem Schreibtisch Platz.
»Sie war es sicherlich nicht, doch sie verheimlichte mir etwas. Mehrmals wurde sie rot und sie ließ ihren Blick ständig abschweifen. Ich denke, dass sie Peter Steinert mehr mag, als sie bereit ist, zuzugeben.«
»Vielleicht hatten sie ein Verhältnis.«
»Nein, da hätte sie sich anders verhalten.«
Ripkis hatte Bern noch gebeten, dass er je eine Kanne Kaffee und Tee, zusätzlich noch zwei Tassen besorgen sollte. Beides hatte die Streife zuvor auch gebracht, und der Kommissar bot Rogers Kaffee an. Er selber, da er sich ja nicht besonders wohl fühlte, blieb beim Tee.
»Ich möchte meinen, dass Steinert ein waches Auge auf das Mädchen geworfen hat. Rena möchte nun nicht, dass Peter verdächtigt wird und hat mir sicherlich keinen Bären aufgebunden.« aber eben das Gefühlsechte zwischen ihnen weggelassen.
Es klopfte abermals. Rogers trank seinen Kaffee aus und öffnete danach die Tür. Kompagnon Peter Steinert stand draußen und Ripkes forderte ihn auf, einzutreten.
»Nur, um es gleich klarzustellen.«
Noch bevor der Kommissar etwas fragen konnte, äußerte sich Steinert.
»Ich weine diesem Kerl nichts nach. Einst waren wir Freunde, doch das ist lange her, und heute, wo er mit Rena verheiratet ist, da könnte ich ihn am liebsten auf den Mond schießen. Er hat bekommen, was er meiner Meinung nach verdient hat.«
»Sagen Sie schon«,
konterte Ripkis trocken,
»wer hat schon so einen Tod verdient?«
»Es mag hart klingen.«
Steinert schritt an den Schreibtisch heran, beugte sich etwas weiter zu dem Kommissar und sprach weiter, die Fäuste dabei auf die Tischplatte pressend.
»Mich sogar verdächtig machen. Aber Manfred Wurm hat diesen Tod verdient. Nicht nur einmal, hundertmal, tausendmal!«
schrie er schon fast.
»Tausend Tode für jeden Schlag, den Rena jemals versetzt hat, und noch weitere für jede Beleidigung und Demütigung, welche er ihr fortlaufend zuteil hat kommen lassen.«
»Gut, ich kenne nun Ihren persönlichen Standpunkt und ich respektiere ihn auch, aber wie stand es mit Rena oder Ihrem Vater?«
»Rena ist ein Mädchen, das zu ihrem Wort steht. Und Paul Lendler ist ein absoluter Ehrenmann. Er ist über jeden Verdacht erhaben und möchte nur das Glück seiner Tochter.«
»Das Glück mit wem?«
»Mit dem, den Rena eben haben wollte. Also mit Manfred.«
Und Sie, was wollen Sie für Rena?
Ripkes musterte nun auch Peter Steinert genau. Der junge Mann hatte sich etwas gefasst und nahm nun Platz.
Ich möchte, dass Rena den Mann findet, der zu ihr passt und der sie wirklich liebt, der sie respektiert und auch beschützt, der ihren Intellekt vervollständigt. Also einen Mann, wie Sie einer sind?
Diese Frage war eigentlich sehr provokant gestellt, doch Peter Steinert blieb weiterhin offen.
Korrekt, Herr Kommissar,
sagte er ohne zu zögern.
Ich wäre der ideale Ehemann. Bei mir und mit mir hätte Rena das Paradies auf Erden. Und wären Sie auch der ideale Schwiegersohn? Paul Lendler liebt mich wie einen Sohn,
gab Steinert offen zu.
Ich habe mich als Kompagnon bei ihm verdient und ich weiß, dass er mich so respektiert, wie ich ihn respektiere. Wir können über alles offen und frei sprechen und ich muss nichts vortäuschen oder verheimlichen, um an mein Ziel zu kommen. Und Ihr Ziel ist es?
Ripkes beugte sich nun seinerseits etwas näher zu Peter Steinert.
Rena für sich zu gewinnen. Um jeden Preis, komme, was da wolle, und sei es auch ein Mord. Der Mord an ihrem Ehemann Manfred Wurm, den sie seit dem Studium, wo sie und Rena vor 2 Jahren promovierten und welches Manfred abgebrochen hatte, liebte. Ja,
keuchte etwas erregt Peter heraus.
Ja, ich liebe sie. Ich habe sie immer geliebt und ich werde sie immer lieben. Damals, als ich noch konnte, wollte ich unsere Freundschaft nicht riskieren. Dann, als ich den Mut fasste, war es zu spät. Da hatte sie sich schon in diesen Loser Manfred verguckt. Doch ich habe ihn nicht getötet. Ich bedauere es nicht, dass er verstorben ist, aber ich war es dennoch nicht. Ich habe Manfred mit keiner meiner Hände berührt. Wie alt sind Sie?
Wechselte Ripkes urplötzlich das Thema. Irritiert hielt Peter Steinert in seiner Ausführung inne.
28.
Perplex blickte Steinert den Kommissar an.
Im Dezember wurde ich geboren. Und wie alt war Manfred Wurm? Fred war um ein gutes Jahr älter als ich,
gab Peter widerwillig kund.
Er wurde vor einer Woche bereits 29. Und Rena ist 25,
äußerte sich Ripkes lächelnd.
Wann genau hat sie Geburtstag?
Am 27. November.
Leise gab Peter das zu verstehen.
4 Tage vor mir. Nur ich verstehe nicht,
wandte sich Steinert an den Kommissar.
Was diese Fragen mit dem Mord an Fred zu tun haben? Nichts,
gab Ripkes offen zu.
Ich wollte mich nur etwas lockerer mit Ihnen unterhalten, dachte nämlich, dass Sie jeden Augenblick explodieren.
Der Kommissar erhob sich nun und meinte zu Peter Steinert:
Im Augenblick habe ich nur noch eine einzige Frage an Sie.
Steinert musterte den Kriminalisten unsicher.
Wie war das Verhältnis zwischen Rena und Manfred Wurm? Wie sind Sie miteinander umgegangen?
Peter stutzte. Er wusste zunächst nicht, was er darauf sagen sollte. Schließlich zog er ein schiefes Lächeln auf und sagte,
»Rena ist jene, die diese Liebe aufrecht hält.«
Steinert schlug sich mit der Faust in die hohle Hand.
»Fred kompromittiert sie, wo er nur kann, schlägt sie, und ich bin mir sicher,«
gab Peter weiter offen kund,
»dass er sie auch betrog, auf die eine oder andere Weise. Es würde diesen Mistkerl ähnlich sehen.«
Damit war vorerst der junge Kompagnon Steinert entlassen. Nachdem er die Kammer verlassen hatte, trat abermals Rogers ein.
»Er hätte ein Motiv,« gab Ripkes kund. »Rache, Liebe und Geld sind die ältesten Motive, wenn es um Mord geht. Peter Steinerts Motiv wäre eindeutig die Liebe, aber alles an ihm lässt mich zweifeln, dass er es wirklich getan hat. Er müsste wissen, dass Mord keine wirkliche Lösung ist. Liebe kann man nicht erzwingen oder gar durch eine Bluttat erhalten, außer...«
»Außer Sie haben es gemeinsam getan?«
Der Kommissar nickte.
»Ja, außer Sie stecken gemeinsam unter einer Decke. Doch wenn ich ehrlich bin, dann kann ich das auch nicht glauben. Sie mögen sich eventuell, lieben sich vielleicht sogar, aber ich kann in Ihrem Gebären keinen einzigen Funken des Todes entdecken.«
»Die Nacht ist noch jung.«
Rogers nahm kurz Platz.
»Noch kann bei einem der anderen etwas Verdächtiges herauskommen. Ja, hoffen wir es.«
Ripkes streckte etwas die Beine von sich.
»Ich habe zu Steinert gesagt, dass er in 10 Minuten...«
Der Kommissar blickte auf die Uhr.
»Das wäre also in 4 Minuten den nächsten Renas Vater nämlich hier hereinschicken soll. Mal sehen, ob Herr Paul Lendler nicht doch noch Interessantes zu sagen hat. Und danach möchte ich etwas überprüfen. Sie sorgen dafür,«
sagte Ripkes zu seinem Partner.
dass der Salon danach für einen Augenschein bereitsteht. Ich möchte alle Anwesenden von zuvor exakt an jenen Platz haben, wo sie bei dem besagten Mörderspiel gestanden, gesessen oder was auch immer sind. Frau Rena Wurm soll dann mit einem Beamten an die Stelle gehen, wo sie war, als man im Salon das Licht ausmachte.
Rogers nickte. Er ging, um die Vorbereitungen zu treffen. 3 Minuten später klopfte es kurz an die Tür der Kammer und Paul Lendler trat ein.
»Peter sagte mir, dass Sie nun mich sehen wollen?« »Korrekt, Herr Lendler«, antwortete Ripkis kurz. »Ich möchte nun weitere Informationen über den Verlauf des Mörderspiels. Sagen Sie mir, wo standen Sie genau und was haben Sie zuvor und nachdem das Licht aus- und anging beobachtet?« »Warum fragen Sie das nicht besser, Vic? Er hat das Spiel ja organisiert.« »Das werde ich noch, Herr Lendler.«
Der Kommissar wurde etwas ungehalten.
»Weichen Sie bitte meiner Frage nicht aus. Beantworten Sie jene.«
Mürrisch lehnte sich Lendler zurück.
»Ich befand mich an einem der Panoramafenster, und zwar, um es genau zu sagen, an dem westlichen, zusammen mit meinem Vater. Georg wollte, obgleich ich ihn darum gebeten hatte, bis morgen zu warten, nochmals über seinen aktiven Ausstieg reden. Ich habe aber nur mit einem halben Ohr zugehört. Mein Blick haftete irgendwie ständig auf Manfred, der wie ein Irrsinniger von einem Champagnerglas zum anderen torkelte. Er gab auch lautstark seinen Unmut über dieses Spiel, welches er als Schwachsinn abtat, kund. Reagierte irgendjemand auf Herrn Wurms Tun?
Lendler schüttelte den Kopf.
Nicht wirklich, Herr Kommissar.
Paul lächelte verächtlich.
Manfred gab sich wiederholt von seiner wirklich besten Seite. Er war wie eh und je und es wunderte schon keinen mehr. Oder es regte sich auch keiner mehr auf, außer eben Rena, der das immer sehr zu Herzen ging. Wenn sich Manfred volllaufen hatte lassen und infolge seiner Ungehobeltheit freien Lauf ließ. Und an Herrn Wurm ist Ihnen an ihm etwas Ungewöhnliches aufgefallen, war etwas anders als sonst.
Anders als sonst?
Wiederholte Lendler die Frage.
Wie meinen Sie das, Herr Kommissar? Na, ich meine, mich hat nur gewundert, dass Herr Wurm eine zerdrückte gelbe Nelke im obersten Jackettknopfloch hatte. Von seiner Frau?
Nelke.
Echote Lendler sichtlich verwirrt.
»Ich kann mich an eine Nelke nicht erinnern. Zumindest trug er keine im Knopfloch, als er und Rena ankamen. Wenn er eine hatte, dann muss er sie hier erhalten haben. Nur ich habe ihn vor dem Dunkelwerden nur von hinten gesehen, daher kann ich darüber nichts sagen.« »Und danach, als er tot am Boden lag?«
»Zuerst dachte ich,« versuchte sich Paul Lendler zu erinnern.
»Na sowas, der Partymuffel Manfred als Überraschungsleiche. Alle Achtung, Hut ab vor diesem mutigen Schritt. Er scheint doch nicht so ein Arsch zu sein, wie ich immer gedacht hatte.«
Kurz schwieg Lendler. Auch Ripkis sagte nichts darauf. Dann setzte er fort.
»Nur jeder konnte sofort den Brieföffner erblicken, der in seinem Herzen steckte. Da war sofort mit dem heiteren Spiel Schluss. Ich habe den Notarzt und auch die Polizei verständigt.« »Stand noch jeder auf seinem Platz oder hat einer der Anwesenden seine Position drastisch verändert?«
»Das kann ich leider nicht sagen.«
Paul Lendler zuckte mit den Schultern.
»Darauf habe ich nicht geachtet. Es ging ja auch viel zu schnell. Das Licht ging wieder an und wir sahen Manfred da liegen. Zunächst eben noch Spaß und im kommenden Moment wurde daraus bitterer Ernst.«
»Wir werden nun gleich«,
gab Ripkis etwas müde kund,
»das Geschehen im Detail nachstellen. Dazu möchte ich insbesondere Sie bitten, mich und meine Kollegen zu unterstützen. Ihre Beobachtungsgabe und Ihr Gedächtnis ist hierbei äußerst gefragt.«
»Ich verstehe, Herr Kommissar.«
Lendler nickte.
»Haben Sie noch eine Frage an mich?« »Ja, eine. Woher stammte der Brieföffner?«
»Von wo? Oder ob er aus dem Haus ist?«
Abermals versuchte Lendler, einer Frage etwas auszuweichen.
»Ob er aus Ihrem Haus ist?«
gab der Kommissar leicht verstimmt zu verstehen.
»Ja«,
gab Paul Lendler zu.
»Er ist aus meinem Arbeitszimmer, aber das ist eigentlich niemals verschlossen und jeder hätte ihn von dort nehmen können. Es wäre keinem aufgefallen, wenn er sich kurz davon geschlichen hätte.«
»Mag ja sein«,
gab Ripkis zurück.
»Aber wer weiß schon, dass Sie diesen Brieföffner in Form eines Aztekenschwerts besitzen und wo er sich befindet?«
»Wenn ich das nach meiner persönlichen Meinung beantworten soll«,
zögerte Lendler,
Dann müsste ich sagen, Rena, eventuell mein Vater und natürlich ich. Aber auch das Putzpersonal muss es wissen, da sie ja die Räumlichkeiten pflegen. Ich schlage vor,
gab der Kommissar kund,
dass wir das Personal mal außen vor lassen. Ich glaube nicht, dass bei diesen Leuten der Mörder zu finden ist.
Kommen Sie schon, Ripkis,
knurrte Lendner nun los.
Sagen Sie schon, wo glauben Sie, sitzt der Mörder von Manfred Wurm? Bei meinen Gästen, bei uns selber?
Sie sagen es, Herr Lendler.
Unverblümt erklärte der Kommissar weiter.
Ich denke, dass der Mörder nicht beim Personal, auch nicht bei den externen Gästen zu finden ist. Der Mörder von Manfred Wurm kann nur entweder Peter Steinert, Ihre Tochter Rena oder Sie sein. Eine alleine oder zwei, vielleicht sogar alle drei zusammen. Das ist meine gegenwärtige Meinung zu diesem Fall, Herr Lendner. Sorry wegen meiner Offenheit.
Lendler blieb einen Augenblick die Luft weg. Er hatte im Grunde damit gerechnet, es lag ja auch klar auf der Hand. Aber es nun so direkt zu hören, gab dennoch einen schmerzhaften Stich ab.
»Ich werde alles daran setzen«,
gab Lendler offen kund,
»den Verdacht meiner Familie gegenüber zu enthärten. Verfügen Sie über mich, wie Sie es als richtig empfinden. Sie werden jegliche Unterstützung von mir erhalten.«
Es klopfte, und Inspektor Rogers steckte seinen Kopf in den kleinen Raum. Lendler schwieg nun, auch Ripkis blieb stumm.
»Verzeihen Sie die Störung, Kommissar.« Rogers winkte Ripkis zu sich. »Aber ich wollte nur sagen, dass der Salon nun zum Augenschein bereitsteht. Ich habe mir erlaubt, Viktor Geier dazuzuholen. Er war mir eine große Hilfe.«
Rogers hatte leise gesprochen. Ripkis nickte und raunte dem Inspektor zu.
»Eröffne dem Publikum, welches Szenario nun folgt. Ausnahmslos ein jeder, auch das Personal, soll an seinem Platz verweilen, soll sich an den letzten Ausgangspunkt begeben, wo er vor dem Beginn des Mörderspiels war. Und zuvor soll noch Georg Lendler mir die Aufwartung machen. Verstanden?«
Rogers nickte und entfernte sich. Der Kommissar kehrte zu Paul Lendler zurück.
»Inspektor Rogers wird nun alle informieren«,
sagte er.
»Ich würde Sie nun bitten, dass Sie meinen Partner unterstützen und in Folge Ihren Platz von zuvor einnehmen.«
Paul ging, und Georg betrat kurz darauf die Kammer. Er zeigte sich gelassen und schien auch das Ganze nicht so richtig zu verfolgen.
»Nur ein paar kurze Fragen«,
sagte der Kommissar zu dem ältlichen Mann.
»Es dauert nicht lange.«
Georg Lendler nickte. Er hielt ständig seinen rechten Daumen in der Faust verborgen, und Ripkis beobachtete dies eine Zeit lang.
»Können Sie mir etwas zu den Vorfällen im Salon sagen?«
»Bedauere, nein. Ich kann Manfred Wurm nicht leiden. Er war einst mal sehr unhöflich zu mir. Seither sprechen wir kein Wort mehr miteinander.«
»Haben Sie gesehen, von wem Herr Wurm die gelbe Nelke erhalten hatte?«
»Ich dachte eigentlich, dass er sie schon mitgebracht hatte.«
Georg Lendler begann, mit den Fingern der rechten Hand zu spielen. Immer wieder ließ er sie auf- und abwandern. Dennoch blieb der Daumen weiterhin von ihnen verdeckt.
»Nur bei uns gibt es immer und in Hülle und Fülle gelbe Nelken. Wenn er sie erst hier bekommen hat, dann sicherlich von Rena, seiner Frau. Nur sie mag diesen Ton nicht gut wirklich.«
»Nun zu einer persönlichen Frage.«
Das Fingerspiel gab dem Kommissar keine Ruhe.
»Haben Sie sich am Daumen verletzt?«
Georg Lendler lächelte. Der alte Mann öffnete langsam seine Hand und streckte den Daumen etwas nach oben.
»Verletzt«, echote Lendler sanft.
»Ja, vor sehr langer Zeit, als ich noch Soldat war. Mein Daumen wurde in einem Gefecht von einer Kugel gestreift. Damals gab es ja noch keine plastische Chirurgie, und so wurde kurzerhand der Daumen etwas verkleinert. Man kann die Narben noch sehr gut sehen, und schmerzhaft ist es auch ab und zu.«
Ripkis beugte sich etwas näher und konnte sehen, dass der Daumen wirklich etwas kleiner war. Über die gesamte Fläche der gegenwärtigen Spitze befanden sich feine Narben.
»Ich zeige meinen Daumen nicht sehr gerne, deswegen verberge ich ihn laufend in meiner Faust. Irgendwie schäme ich mich deswegen.«
»In Ordnung.«
Der Kommissar hatte zurzeit keine weiteren Fragen an den alten Mann.
»Bitte begeben Sie sich nun auch zu dem Lokalaugenschein. Ich folge gleich.«
Paul Lendler stand zu seiner Zusage. Er erklärte allen, wie wichtig es wäre, an diesem Lokalaugenschein teilzunehmen.
»Nur so kann dieses Verbrechen gelüftet werden«,
artikulierte sich Lendler.
Tut alle das, was ihr auch zuvor getan habt. Die Rolle Manfreds wird ein Beamter übernehmen. Ich habe den Kommissar exakt darüber informiert, was sich ereignet hat und welches Tun mein Schwiegersohn getätigt hatte. Lasst keinen Verdacht gegen euch aufkommen und bleibt ruhig und bei der Wahrheit.«
Diese Worte schienen besonders an Rina Wurm und Peter Steinert gerichtet zu sein. Paul Lendler schien sich wirklich Sorgen zu machen um die beiden, und es lag keine Angst um sich selber in seinem Ton. Lendler agierte zielgenau und kompetent. Es gab zwar hie und da ein kurzes Murren, aber im Grunde nahmen alle Anwesenden besonnen ihre Plätze ein. Ripkis hatte Rogers nun seinerseits zur Seite genommen und kurz mit ihm gesprochen. Dann war er zu dem Lichtschalter getreten und überblickte den gesamten Salon. Viktor Geier sprach zu den Leuten. Er erklärte ihnen noch einmal, so wie zuvor, die Regeln des Mörderspiels. Paul und Georg Lendler standen, sich unterhaltend, am westlichen Panoramafenster. Und Ripkis konnte auch deutlich erkennen, dass Lendler wirklich immer wieder zu Manfred Wurm, der in diesem Fall von Polizeileutnant Bern verkörpert wurde, blickte. Manfred Wurm stolperte betrunken durch den Salon und ließ kein einziges Champagnerglas aus. Hin und wieder kamen leicht obszöne Rufe von ihm, und so manchen anderen rempelte er grob an.
»Ich habe hier exakt so viele Holzstäbchen, wie Spieler anwesend sind«, verkündete Vic Geier lautstark, um auch alle zu erreichen. »Zwei dieser Stäbchen sind besonders markiert, eines rot, das andere schwarz. Rot steht für den Mörder und schwarz für den Detektiv. Ich mische nun die Stäbchen, stecke jedes in einen verschlossenen Umschlag und mische diese nun abermals durch.«
Ripkis verfolgte gewisse Abläufe und warf auch hin und wieder einen Blick auf Viktor Geier.
»Nun zieht ein jeder einen Umschlag und öffnet ihn. Je nach Farbe, rot, schwarze oder Natur, befindet er sich im Spiel. Die naturell gehaltenen Stäbchen symbolisieren die potenziellen Opfer.«
Inspektor Rogers schlenderte durch die Anwesenden und stellte hin und wieder ein paar Fragen. Auch Vic Geier wurde von den Beamten angesprochen, und einige Zeit unterhielt sich Rogers mit dem Kanzleiorganisator.
»Weder die Opfer noch der Mörder selber darf sich nun zu erkennen geben«, richtete Geier seine Worte nun wieder an die Anwesenden. »Nur der Detektiv hat sich zu offenbaren.«
»Ja, das wäre dann wohl ich.« Rina Wurm trat vor und hielt das schwarz gekennzeichnete Stäbchen hoch. »Was muss ich nun tun, Vic?«
»Du gehst als Detektiv des Spiels nun aus dem Salon. Schließ die Tür hinter dir. Wir werden nun für genau 5 Minuten das Licht löschen und zuvor die Jalousien herunterfahren. Der Raum muss im absoluten Dunkel liegen. Der Mörder hat genau 5 Minuten Zeit, um sein Opfer, das er frei wählen kann, zu killen. Sobald der Todesschrei ertönt, werden wir das Licht anmachen. Danach oder eben nach Ablauf der gesetzten Frist.«
Während dieser Worte verließ Rina Wurm den Salon. Als die Tür hinter ihr ins Schloss fiel, sprudelte Manfred Wurm abermals lallend los.
»Was ist denn das für ein Scheißspiel?«
Er hielt ein halbvolles Champagnerglas hoch und prostete allen zu.
»Auf ein sinnloses und vor allem lächerliches Spiel, meine Damen und Herren, und ich werde mir in der Zwischenzeit am köstlichen Champagner wohltun. Das ist ohnehin das Beste.«
Die Rollladen wurden herabgelassen und dann erlosch das Licht. Nach einer Minute trat Kommissar Ripkis an die Tür und öffnete sie geschwind. Ein Lichtschein fiel herein, rasch blickte er hinaus und sah Rina Wurm unweit der Küche stehen und mit einem Bediensteten sprechen. 30 Sekunden danach war diese Überprüfung auch schon abgeschlossen. So wie es Paul Lendler ausgesagt hatte, blieb es für genau 4 Minuten dunkel. Dann ertönte ein Todesschrei und der Kronleuchter erstrahlte darauf im hellen Licht. Ripkis beobachtete, jeder blickte sich um. Keiner hatte wesentlich seine vorige Position verändert, nur in den Augen von Paul Lendler flammte kurzzeitig ein seltsamer Glanz auf. Dieser Zustand dauerte nicht lange an, und der Kommissar konnte auch nicht feststellen, welchen Umstand dieser Blick galt. Noch nicht. Schon zuvor hatte Ripkis eine kleine Digitalkamera gezückt. Nun machte der Kriminalist schnell einige Bilder. Dann winkte er Rogers zu sich.
»Geh auf den Flur und rede mit dem Personal in der Küche.«
ordnete der Kommissar an.
Stelle fest, ob Rena Wurm wirklich zuvor mit einem der Angestellten gesprochen hat. Doch im Grunde hat sie als einzige bisher ein wirkliches Alibi.
Verstanden. Rogers nickte.
Was dann? Dann beginnen wir mit der Befragung neu. Abermals ist als erste Rena Wurm an der Reihe.
Danach trat Ripkes selber zu einigen der Anwesenden und befragte sie in einem speziellen Punkt. Er wollte ganz sicher sein und Rena Wurms Alibi auch von anderen bestätigt wissen. Eine Stunde später saß der Kommissar wieder in dem Verhörraum und hatte zuvor Paul Lendler um die Benutzung des Computers gebeten. Gespannt hatte er die Digitalbilder von der Kamera auf den PC geladen und nun blickte er Rena Wurm freundlich an.
»Zuerst einmal«,
begann Ripkes,
»möchte ich mein Beileid zu Ihrem Verlust aussprechen. Zuvor habe ich das leider außer Acht gelassen. Das war unverzeihlich und vor allem respektlos. Es tut mir sehr leid, Frau Wurm. Und nun?«
Rena nickte und meinte nur, dass es im Eifer des Gefechts schon mal vorkommen konnte.
»Zu Ihrem Alibi. Wie scheint, ist Ihre Aussage, dass Sie nicht im Salon waren und auch nicht in denselben gekommen sind, in der Dunkelheit bestätigt. Von mehreren Aussagen, unabhängig voneinander, wurde dies kundgetan.«
Ripkes hatte von vielen erfahren, dass eben kein Lichtschein vor dem Todesschrei in den Salon gefallen war. Etwa 4 Minuten war es absolut dunkel gewesen. Auch der Bedienstete in der Küche gab an, dass er wirklich zu jenem Zeitpunkt mit Rena Wurm gesprochen hatte. Ob es dem Kommissar nun gefiel oder nicht, Frau Wurm war damit aus dem Rennen, zumindest was die Tat direkt betraf. »Und wissen Sie nun auch schon, wer für den Tod an meinem Mann verantwortlich ist?«
»Bedauere nein«,
antwortete Ripkes offen,
»aber wir sind ja auch erst am Anfang. Ich kann Sie nun ausschließen, aber es bleiben noch immer Ihr Vater und auch Peter verdächtig. Denn vergessen Sie nicht, Frau Wurm, einer von Ihnen muss der Täter sein. Das liegt ja auf der Hand.«
»Das verstehe ich ja«, äußerte sich Rena leise. »Aber ich kann nicht glauben, dass einer von Ihnen Manfred erstochen hat. Beide wissen, dass mein Herz ihn wirklich liebt.« Ripkes entließ die junge Frau, bevor er sich abermals Peter Steinert kommen ließ, klingelte sein Handy und der Kommissar hob ab. Das Labor war dran und berichtete, dass die Untersuchung der Mordwaffe nicht viel ergeben hat.
»Der Brieföffner ist an beiden Seiten scharf geschliffen«,
sprach der Kollege.
»Es war keine besondere Kunst, den Mann zu töten. Fingerabdrücke gibt es zwar einen auf dem Griff des Aztekenschwerts, aber er ist so stark verwischt, dass man nicht wirklich etwas damit anfangen kann. Das Register hat ihn bereits durch die Akten laufen lassen, bei denen gibt es kein Gegenstück. Ich kann da nur hoffen, dass Sie ihn verwerten können. Ein Kollege ist mit der Unterlage. Es befindet sich auch der pathologische Befund dabei, bereits zu Ihnen unterwegs. In weniger als einer Stunde müssten Sie die Befunde und auch den Print haben.«
Danach legte Ripkes auf. Ein schlechter Fingerabdruck war besser als überhaupt keiner. Und er hatte schon eine Idee, wie er unauffällig an 2 bestimmte Vergleichsstücke kommen konnte.
Thank you.